Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten mit mir, Tarkan Bakci, und mit mir, ich bin's, der Hoover Christian. Ja, hallo.
Servus.
Servus. Bier, Bücher, Fußball.
Das bin ich für dich. Bier, Bücher, Fußball.
Bier, Bücher, Fußball, ja. Und in allen drei Bereichen bist du einer der in der Spitzenklasse unterwegs.
Ja. Das variiert aber jeweils. Wobei manche gehen auch, wenn ich gerade bei Buch schlechter werde, werde ich bei Bier besser.
Ja, stimmt. Es ist so dieses Dreieck. All three.
Ja, genau.
Und Fußball gucken aber, nicht Fußball machen.
Nee, Fußball spielen. Ich bin echt, ich bin nicht gut im Fußball, wobei ich sagen muss, ich habe einen strammen Schuss.
Du hast einen strammen Schuss?
Ich habe einen strammen Schuss. Ich habe, also ich habe wirklich Kraft in den Beinen. Und ich glaube, ich habe eine okay Schusstechnik. Aber was ich echt nicht kann, ist so den Ball annehmen oder
okay,
so.
Aber wenn du ihn einmal hast, dann kannst du ballern.
Wenn ich ihn habe, wenn ich Zeit habe, wenn ich Platz, dann bin ich, also dann bin ich eine Waffe.
Das heißt, man muss sich sehr gezielt einsetzen.
Ja.
Und dann kannst du aber ballern.
Am besten bin ich dann eigentlich, wenn ich allein auf so einem Fußballplatz bin einfach schießen kann. Ich bin auch nicht zielgenau, also ich bin kein Sniper.
Okay,
ich bin
mehr so das ist einfach nur Kraft.
Eben nur die Brechstange.
Okay, du bist quasi der Rambock, den man da vorsetzen kann.
Was ich auch nicht kann, ist dem Ball so Schnitt geben. Weißt du, wenn der irgendwie so, dass der dann so eine Kurve fliegt. Oder
es geht einfach geradeaus.
Der direkteste Weg.
Alles klar. Ich finde toll, wie unser gefühlte Faktenbüro immer mehr zu einem richtigen Büro wird, weil du jede Woche einen neuen Ordner anschleppst und in das Regal stellst. Also wir hatten in diesem Regal ein paar so Bücher von wegen, also deine Bücher stehen hier, ein paar Bücher, wie man Bücher schreibt, stehen hier, aber auch so ein Football, um so ein bisschen aufzulockern, ein Bierkrug und jetzt mittlerweile 7 dicke, fette Ordner, die auch so aussehen, als hättest du sie mit so 19 irgendwie angelegt und dann irgendwie vor 5 Jahren abgeschlossen und seitdem nicht mehr getraut reinzugucken.
Also, ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir haben vor ein paar Wochen, können wir nochmal eigens drüber reden, weil das war eine Shitshow, unsere Wohnung umgeräumt. Ich bin in meiner eigenen Wohnung quasi umgezogen. Müssen wir gleich mal eigens drüber reden. Und im Zuge dieses Umzugs und Möbelumstellen und so weiter, hatten wir plötzlich ein großes Regal übrig. Du kennst ja unsere Wohnung, du warst schon sehr oft bei uns. Ich war erst einmal bei dir.
Ja, Quality versus Quantity.
und im Arbeitszimmer steht so ein sehr massives, schweres IKEA-Regal mit so einzelnen quadratischen Fächern, so würfelförmige Fächer. Und das war plötzlich übrig, weil unser altes Arbeitszimmer ist jetzt das neue Schlafzimmer. Und jetzt mussten wir dieses Regal irgendwo hinstellen. Und der einzige Platz, wo man das hinstellen kann, weil wir ja Dachschrägen in der Wohnung haben, ist im Gang. Und in diesem Regal standen diese Ordner oder noch viel mehr Ordner, als ich jetzt hier mitgebracht habe. Und das sieht halt scheiße aus im Gang. Also es ist halt einfach wahnsinnig ungemütlich, wenn da so
Ordner stehen. Aber das sind auch Ordner, das sind Angstordner.
Das sind Angstordner.
Das sind Ordner, die man, ich glaube, jeder Mensch hat diese Ordner, wo Zeug drin ist, das man eigentlich seit Jahren mal prüfen wollte, aber man sich nicht rantraut. Das ist eine von diesen Aufgaben, die, wenn man es mal machen würde, 10 Minuten dauert.
Ja.
Aber die man einfach nicht macht. Und seit Jahren schleppt man das mit sich rum. Und wenn man diese Ordner sieht, hat man direkt so ein ungutes Gefühl.
Also der, den ich heute mitgebracht habe, das ist der ganz links, dieser braune, sehr abgewetzte, wo mit einem Streifen Tesafilm und drunter einem ausgeschnittenen Papierstreifen mit Bleistift das Wort Christian draufgeschrieben ist. Den hat mein Vater für mich angelegt, als ich 15 war.
Ja, genau, so sieht er aus.
Das habe ich bestimmt seit 15 Jahren nicht reingeguckt, aber ich weiß ganz, ganz, ganz genau, da ist drin meine Geburtsurkunde.
Deine Geburtsurkunde?
Da ist meine Geburtsurkunde drin. Dann ist drin dieser komische Zettel für die Sozialversicherungsnummer, den man immer kriegt.
Aber red nicht weiter. Allein das zu hören macht mir Stress. Ja. Ich weiß gar nicht, wo meine Geburtsurkunde ist.
Ja.
Keine Ahnung, aber hat man das heute noch oder kriegt man einfach einen QR-Code mittlerweile?
Instagram, Direct Message.
Ja, genau, sie wurden geboren. Hier ist ihr Arzt. PS Follow für Follow. Irgendwie sowas. Naja, lass gar nicht drüber reden mehr. Ich wollte es nur einmal erwähnen.
Und das
es macht
also
mir Stress.
Auch die Sachen, die da draufstehen, nee, auf einem Ordner steht einfach nur alter Stuff drauf. Und das weiß ich noch, als wir umgezogen sind von Berlin nach Köln, habe ich einfach so ein Packen von Unterlagen. Also was meine Papierunterlagen angeht, bin ich wahnsinnig schlampig. Ich habe so in meiner Dropbox und auf meinem Computer und so, herrscht echt Ordnung. Also auch mit so Ordnerstruktur und Finanzamtkram und so. Aber sobald ich irgendwas schriftlich kriege, also so ausgedrucktes Papier, ist es die Hölle. Und ich weiß noch, dass ich in Berlin hatte ich so einen Stapel mit Unterlagen, die ich irgendwann mal durchgucken musste. Und dann sind wir umgezogen. Und dann waren diese Unterlagen natürlich nicht durchgeguckt, nicht sortiert, nicht mal gelocht teilweise.
Ja.
Und ich habe einfach also meine rechte Hand unter diesen Stapel und meine linke Hand auf den Stapel drauf.
Ab in den Ordner?
Und in den Ordner reingelegt. Also ja. Nicht mal das. Das
aber wenn ich jemanden zur Leiche verstecken müsste, dann würde ich den so einen ranzigen Ordner tun. Ja. Und dann auch die Leute, die irgendwie die Polizisten, wir haben noch nicht im Ordner geguckt, dann sehen den Ordner und denken, ah komm, nee, machen wir irgendwann anders. Ich will diesen Ordner nicht öffnen.
Ja.
Ich habe einer meiner wichtigsten Ordner heißt Tarkan Bakci Klasse 9C. Das ist mein alter Schulordner gewesen, den ich irgendwann umfunktioniert habe. Und wo jetzt die wichtigsten Unterlagen der Welt drin liegen. Aber das ist wirklich so ein
Angstvertrag.
Lass uns da nicht weiter drüber reden. Ich habe 3 Todesfälle mitgebracht.
Oh, gut.
Wieder ungewöhnliche Todesfälle.
Fantastisch. Ich kann von einem Umzug in der eigenen Wohnung erzählen. Und gerade ist auf dem Weg hier ins Büro ist was Seltsames passiert, das du mir vielleicht erklären kannst.
Ja, dann freue ich mich auf die Folge. Bis gleich. Das ist Folge Nummer 100 von Gefühlte Fakten.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Ja, auf dem Weg hier ins Büro, wir laufen ja immer, in Köln heißt es die Ringe entlang. Also das ist einfach, ich hab auch immer noch nicht genau verstanden, wie Köln aufgebaut ist.
Das hat, glaube ich, niemand so richtig verstanden.
Ganz, und warum, habe ich auch nicht verstanden.
Hat der Architekt einfach, kennst du bei so Computerprogrammen, wo man seinen eigenen Avatar erstellen kann?
Ja.
Und man kann dann natürlich sehr liebevoll irgendwie die Augenbrauen verschieben und die Nase,
ja. Das
passt. Man kann aber auch auf diesen Knopf drücken, der random heißt. Und dann macht der Computer einfach random, erstellt einen Charakter. Und das war die Stadtplanung Kölns. Da haben sich die Leute gedacht, ja komm, wir drücken einfach auf random und das wird's dann.
Das ist tatsächlich so. Ich habe ich habe vor ein paar Folgen doch mal gesagt, dass ich Elden Ring angefangen habe zu spielen auf der PlayStation und keinen Bock hatte. Inzwischen bin ich komplett into, mache Stunden am Tag nichts anderes mehr. Und gestern war ich an so einer Stelle, wo ich mein Aussehen meines Charakters von Elden Ring verändern konnte. Und habe mir nochmal so angeguckt, wie ich den am Anfang gestaltet habe, vor 2 Monaten oder wann das war. Und ich habe auch auf random gedrückt. Der sieht gar nicht aus wie ich. Der sieht nicht mal aus, wie ich gern aussehen würde, so wie ich das bei FIFA gemacht habe.
Genau, das ist eine wichtige Frage.
Ja.
Wenn du das machen kannst, machst du so, dass sie so aussehen wie du?
Also bei FIFA habe ich den so gemacht, wie ich gern hätte, dass ich aussehe.
Okay.
Also richtig fit und mit so. Ich habe ja nicht, ich habe ja keine Frisur, ich habe ja nur Haare, aber der hat, mein Charakter bei FIFA hat eine Frisur.
Ich habe keine Frisur, ich habe einfach Haare,
finde ich ihn sehr. Ich glaube, das ist eine Fatoni-Zeile. Und da habe ich das so gemacht, aber bei Elden Ring, weil ich glaube ich auch mit dieser Stimmung ins Spiel gegangen bin, das wird eh nicht meins. Mhm. Der hat also rote Haare, dann so ein Backenbart, so ganz komisch, er sieht vogelwild aus. Und gestern war ich an so einer Stelle, wo ich den neu hätte shapen können, aber ich dachte, komm, fuck it.
Ja, ich habe auch gerade wieder eine FIFA-Karriere angefangen, offline, weil ich mich, also das ist ganz gut zum Runterkommen ab und an. Das Spiel gibt mir nicht so viel, aber ich höre dann nebenbei Podcasts und spiele und komme ein bisschen runter. Und mein Charakter ist 1,90 groß, heißt Chonky Chonk Badonkadonk, hat einen Wert von 96, was Weltklasse ist. Ich glaube, Cristiano Ronaldo hat 97, aber ich habe halt damals angefangen bei den Würzburger Kickers. Weil ich mich hocharbeiten wollte. Und finde den Knopf nicht, wo man Transfer beantragen kann.
Aber mein Hirn explodiert gerade, weil du die Würzburger Kickers kennst.
Ich fand den Namen lustig.
Okay.
Und jetzt ist Chonky Chonk Badonkadonk, der wirklich in der Weltklasse ist, ne, mit einem Wert von 97 oder 96, der halt mit Cristiano Ronaldo mithalten kann, spielt halt bei den Würzburger Kickers, weil ich nicht weiß, wie ich einen Transfer beantragen kann. Und es ist dann wirklich so, dass wir ihn so wirklich.
Aber das ist ein bisschen, dass der ganze Verein ignoriert, sodass er gern wechseln würde.
Ja, und der ganze Verein ist auch so, ja, wir passen einfach zu Chonky Chonk, der macht das dann. Wirklich, er trägt diesen ganzen Verein auf seinem Rücken.
Aber ist es die Spezialfähigkeit von Chonky Chonk Badonkadonk, dass wenn er sehr viel Platz hat und sehr viel Zeit,
der hat einen krassen Schuss.
Er sehr gerade schießen
kann. Der hat einen krassen Schuss. Der hat halt auch bei Beweglichkeit irgendwie so die Stats von 90 und der Computer kann dem halt den Ball nicht abnehmen, weil halt.
Ja.
Also, weißt du, die Gegner von den Würzburger Kickers.
In welcher Liga spielst du jetzt mit den Würzburger Kickers?
Ich bin wieder in die zweite abgerutscht, weil ich häufig nur mit Chonky Chonk selber spiele und der Rest des Vereins, also. Die sind halt alle nicht so gut. Und wenn wir aufsteigen, haben die halt keine Chance. Und Chonky Chonk kann nur so viel ausrichten.
Und wie ist das, wenn Chonky Chonk abends durch die Stadt geht? also wie sieht sein Tag aus?
Ja.
Oder ist er, also wurde der von einer anderen Mannschaft getradet und niemand hat ihm gesagt, dass es noch höhere Ligen gibt.
Chonky Chonk ist, glaube ich, nicht so clever. Ich glaub,
das muss Chonk, es eigentlich sein, ne?
Ich glaube, auch die Trainings, wie die wohl aussehen, dass die Leute dann so ein bisschen versuchen hochhalten. Im Hintergrund macht er so 6-fach Saltos und ballert so den Ball rein. Auch der Trainer. Ja. Der Trainer ist ja nicht besser als Chonky Chonk.
Nee.
Wenn er dann einfach dem Tipps gibt, so, ja, nimm einfach, mach dein Ding.
Ja.
Mach einfach dein Ding.
Ja.
Trainer, wie war ich? Hat so gerade Weltklasse-Schuss von 40 Metern hingelegt. Super, Chonky. super Chonky Chonk. Ja.
Ja, auf jeden Fall, also verstehe ich das, wenn man seinen Charakter so shaped, wie man gern aussehen würde. Wie sind wir da drauf gekommen?
Du wolltest irgendwas erzählen, was eigenartig war auf dem Weg hierher.
Ja, auf dem Weg hierher, genau. War eigenartig. Das. Es ist jetzt gerade helllichter Tag, ne? Wir nehmen jetzt hier am Mittwoch auf, ungefähr 12 Uhr Mittag. Es ist helllichter Tag und den kompletten Hohenzollernring runter sind alle Straßenlaternen an. Alles. Okay. Also, und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass da irgendjemand irgendwas repariert oder arbeitet oder so. Und es sah so surreal aus. Und auch alle Leute standen jetzt so unten und haben so die Straßenlaternen angeguckt. Und die Leute sich auch so gedacht, so, ja, Energiekrise, weiß ich jetzt nicht.
Vielleicht haben wir ein bisschen was über, was wir dann noch so schnell wegmachen mussten.
Das war auf jeden Fall ganz super strange. Also eigentlich muss, aber also selbst wenn man jetzt Lampen testen würde, würde man das ja auch eher machen, wenn es dunkel ist,
ja. War es bei dir damals auch so, dass die Lampen, wenn die angehen, dass das so ein internationales Zeichen für du musst nach Hause war? Also ich hatte damals, wie hieß es, wenn die Straßenlaterne angeht, musst du nach Hause.
Aber ist es wirklich so? Ja. Ich kenne das nur aus dem Film.
Aus dem Film?
Ja. Wie
ist der Film Tarkan Bakci, das Leben oder so?
Chonky Chonk, Badonga
Donk. Das ist so, stell dir vor, du gründest eine Schulband und dann bist du halt mit 16 und deine Freunde und fucking Stevie Wonder am Piano so und er macht so Schulauftritte. Und Freddie Mercury macht so die Backup-Vocals. So ungefähr so ist das bei Chonky Chonk.
Ja, aber war das bei dir echt so, dass wenn die Straßenlaternen angingen, hieß es, musst du nach Hause?
Genau. Bei dir gar nicht? Kennst du das nicht?
Ich überlege gerade, wo die. Also ja, in unserer Straße, ich bin ja so richtig auf dem Dorf aufgewachsen.
Da gab's eine Laterne.
Ich glaube, es gibt zwei in der Straße, wo ich aufgewachsen bin. Und ich war ja damals nur am Fußballplatz oder im Wald. Also war einfach, wenn es dunkel wurde oder wenn es kalt wurde, sind wir halt heim. Aber es gab jetzt nie so, du musst.
Das ist nicht. Du musst das da Gegenteil. Rein. Christian, komm bitte nicht.
Bitte komm nicht nach Hause. Genau. Ich bin halt nach Hause natürlich, wenn das A-Team lief oder wenn MacGyver kam oder so.
Aber hast du es gespürt innerlich?
Ja, das habe ich innerlich gespürt jetzt.
Manche Tiere können irgendwie das Magnetfeld der Erde wahrnehmen und Christian wusste, du wusstest dann, A-Team läuft, ich muss los.
Ja. Das weiß ich noch, als ich das erste Mal A-Team gucken durfte. Und ich glaube, meine Eltern wollten einfach bloß, dass ich mal die Schnauze halte und haben mich von Fernseher gesetzt und haben irgendwas angemacht. Und dann lief A-Team und ich dachte mir so, what the
fuck? Aber allein die Anfangsmusik, ich finde, das ist eine ausgestorbene Kunst. Es gab damals bei Kinder- und Jugendsendungen dieses Intro.
Ja.
Ich denke an Vicky, das Intro. Ich denke an One Rangers. Piece, das Intro. Und es hat so geballert. Ja. Das waren so Bretter, die einen so richtig mitgenommen haben. Die haben einen als nicht als Kind behandelt, sondern wirklich.
Das ist echt so.
Einfach krasse.
Kennst du noch Intros. Marshall Brave Star? Wahrscheinlich nicht.
Nee, das vor meiner Zeit.
Unfassbares Intro. Oder Galaxy Rangers. Unfassbares Intro.
Ja, also allein bei Vicky. Das ist schon geil.
Das gibt's irgendwie nicht mehr, ne? Oder ist es einfach so, es gibt's immer noch, aber es gibt's halt immer.
Ich glaube, es ist mehr so, dass jetzt die Sendungen noch kleinere Zielgruppen haben und man nicht mehr denkt, wir wollen mit dieser Serie jetzt 9- bis 19-Jährige erreichen und deswegen macht man ein krasses Intro, sondern 9- bis 10-Jährige und dann macht man halt ein Kinderintro.
Ah, das kommt
das an. Intro von One Piece am Anfang.
One Piece.
One Piece ist eine Manga-Serie, Anime-Serie, die, glaube ich, seit 30 Jahren läuft irgendwie.
Okay, das ist auch so ein blinder Fleck bei mir. Von Manga und so Anime habe ich sehr wenig auch noch.
Die fängt halt damit an, dass der Gold Roger, der König der Piraten, hingerichtet wird.
Okay.
Und es kommt so ein krasses Klaviersolo und dann hört man, wie er sagt, ihr wollt meinen Schatz? Dann sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dann wird er halt hingerichtet, dann kommen Rockgitarren und dann seitdem suchen die Piraten den Schatz. Und du bist voll investiert und denkst dir, holy fuck,
ich will wissen, wo dieser Schatz ist.
Ja, und jetzt, wenn ich gucke, sind dann so, weiß ich nicht, sind halt so richtige Kinderintros.
Von welcher Serie guckst du das Intro noch und drückst nicht auf Skip oder lässt vorlaufen?
Ich glaube, also Serienintros gucken ist wirklich ausgestorben.
Game of Thrones habe ich schon immer geguckt. Das hat zwar ewig gedauert, aber man hat immer sich gedacht, ach krass, ja stimmt, da war Westeros, da.
Ja, stimmt. Also, und auch immer schön.
Ja, genau, immer mitgesungen und so.
War auch sich einfach den Text zu merken.
Ja, und man hatte irgendwie so, also man wusste ja, zumindest bis auf die letzten 1,5 Staffeln, jetzt kommt gleich was Krasses.
Ja.
Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich will von dieser 50 Minuten, 55 Minuten.
So viel
Minuten,
haben wir
so
möglich.
So viel haben wir möglich. Und man hat dann auch, weil das Intro von Game of Thrones, glaube ich, hat immer 2,5 Minuten gedauert, was lächerlich lang ist. Man hat dann so richtig Zeit, sich vorher zu freuen, finde ich.
Ja, aber das ist, ich glaube, eins der wenigen Beispiele. Ich glaube, das Serienintro stirbt als Kunstform aus, seitdem man skippen kann.
Das
und
kann
die
sein.
Werden ja auch immer kürzer. Ich meine, Better Call Saul, gerade eine der bekanntesten Serien aktuell und erfolgreichsten, hat irgendwie so ein 30-Sekunden-Intro.
Noch kürzer, glaube ich. Ich glaube, es sind 25 Sekunden.
Aber es kommt ja nicht auf die Länge des Intros an,
sondern auf die Technik. Technik.
Naja, also gemacht. Die Laternen sind angegangen. Das war das
Weirde, was passiert ist. Köln hat alle Lampen an, ja, genau. Das fand ich, und das, also das Weirde war, wie die Leute auch reagiert haben. Also die haben so, weiß ich nicht, wie, wenn man sich früher, so stelle ich mir vor, wie sich die Leute in der Steinzeit nicht erklären konnten, was eine Sternschnuppe ist.
Ich glaube, die Steinzeit war generell eine sehr eigenartige Zeit, weil es gab da ja sehr viele erste Male. Mhm. Also ich glaube, es gab keinen unangenehmeren Morgen als der Morgen nach der ersten Sonnenfinsternis. Wenn du dann dachtest, weil die müssten ja dann offensichtlich denken, die Welt geht unter. Die haben es noch nie zuvor erlebt und die Welt geht unter und alle sind wahrscheinlich ausgerastet. Irgendwie Höhlenmenschen, Ehen sind in die Brüche gegangen, weil dann irgendwie auf einmal rauskam, irgendwie ich liebe dich nicht, ich liebe deinen Bruder viel mehr und Kinder wurden verstoßen und dann der Morgen danach, wo man dann merkt, ah, die Welt geht doch nicht unter. Und dann so dieser Walk of Shame, dann so, ey, sorry, Wing, ich dachte, die Welt geht unter. Tut mir leid, was ich über deine Kinder gesagt habe.
Naja, komm, lass zusammen das Mammut jagen jetzt.
Sorry, wegen gestern Nacht. Ich dachte echt, es war's. Und deswegen, also das muss sehr unangenehm gewesen sein.
Ja, stell mir auch komisch vor. Also dieses, die ersten Male, dass man was zum ersten Mal irgendwie
so Naturphänomene
sieht oder macht. Ja, genau, also Feuer, weiß ich nicht, ist ja erstmal mein erster Gedanke bei Feuer, glaube ich, wäre nicht gewesen, geil.
Da halte ich jetzt Essen rein.
Da halte ich jetzt mal mein Essen rein.
Das stimmt.
Und dann wird's lecker. Oder da wärme ich mir jetzt mal schön dran. Sondern das wäre immer so, ja. Gott, oh Gott, meine Höhle brennt.
Das muss aber auch so schlimm gewesen sein.
Ein falscher Satz.
Der erste Mensch, der halt, also bevor das Feuer gemeistert wurde, gab es ja auch Feuer. Ja. Bevor man gezielt Feuer machen konnte.
Ja, das stimmt.
Und wenn man da dann Essen reingehalten hat und gemerkt hat, das schmeckt so gut und dann aber nicht mehr zurück konnte zu jetzt Rohsfleisch essen, muss dann so schlimm gewesen sein.
Ja.
Man war doch verdorben fürs Leben, dass man da am Familientisch in der Höhle saß und dann einfach, ich kann nicht mehr. Ich hab einmal geschmeckt, wie es ist, wenn man es anbrät.
Bei den Meyers von nebenan.
Ich kann nie wieder rohes Fleisch essen.
Oh, ihr schmeckt nicht, wie ich koche. Du kochst es nicht.
Kochen wurde buchstäblich noch nicht erfunden. Oder auch der Mensch, der das High Five erfunden hat, wie lange der wohl gebraucht hat, bis sich das durchsetzt.
Ja, oder erst hat er so High Four.
Ah, das ist es.
Das ist es noch nicht.
Zurück ans Reißbrett. Zurück in die Planungsphase. High One. Nee.
Aber wenn ich den Daumen hier allein so hochstrecke.
Das war wahrscheinlich auch dann die letzte Hoffnung. Wir haben jetzt High One bis Four, hat nicht funktioniert. High ja, Five muss klappen.
Das muss es jetzt sein, diese Druck.
Das muss es jetzt sein. Ja. Ja, das war eine Scheißzeit, die Steinzeit.
Die Steinzeit wirklich. War richtig anstrengend.
Die war richtig wenn anstrengend.
Wenn Säbelzahntiger einfach ein Problem sind in deinem Talk.
Ja, wirklich. Wobei ich auch früher dachte, dass das dass Raubtiere generell ein größerer Teil meines Lebens werden.
Ja.
Als Kind. Also ich hatte schon das Gefühl, man muss mehr auf der Hut sein vor so gefährlichen Tieren. Ist in meinem Alltag aktuell gar kein Problem.
Nee, wenig.
Wenig.
Warst du mal in einem Zirkus früher, wo es noch Raubtiere gab?
Ich kann mich ganz, ganz dunkel erinnern. Ich glaube ja, aber ich kann mich nur ganz dunkel erinnern. Ich glaube, es war sogar einer mit so mit richtig Löwen. Aber ich weiß nicht mehr, ob es ein Film war, den ich gesehen habe, oder ob es eine Erinnerung ist.
ich war als Kind in einem Zirkus, da war ich vielleicht so 7 oder so, im Zirkus Krone in München und die hatten noch so eine richtig krasse, Tiger-Show.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, da haben wir dann so ein Hochglanzmagazin mit heimgenommen. Und vorne auf diesem Hochglanzmagazin, also was halt dann so die Zeitschrift halt zu dem Zirkus quasi
ja.
war, wo die Tiere erklärt wurden und die Dompteure und die Zirkusdirektorin eben. Und vorne drauf war die Zirkusdirektorin in so einem glitzernden Paillettenkleid, so ganz ausladend. Und neben ihr war ein Schimmel. Und ich weiß noch, das war mega weird. Der Schimmel stand so auf den Hinterbeinen und es war ein männlicher Schimmel.
Okay.
Das heißt, hat auf diesem Magazin vom Zirkus Krone hast du sehr deutlich gesehen,
seine Männlichkeit
dass da
gesehen.
Ein männlicher Schimmel ist.
Das ist ja
und es war so feuer, also das, wo man es gesehen, der Penis war feuerrot und was krass in diesem Kontrast zu diesem weißen Schimmel war. Und das war einfach auf dem Cover.
Aber drauf. Das Teil der Attraktion war das Besondere?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube nicht. Der gefährlichste Tiger.
Ich glaube einfach
der geschickteste Affe und der Schimmel mit dem rotesten Penis. Was? Okay.
Das war super eigenartig. Ja. Das war ein eigenartiger Zirkusbesuch, erinnere ich mich gerade. Und zwar haben wir dann die Tochter von der Nachbarin mitgenommen. Die war auch in meinem Alter. Und die war immer aufgeregt während den ganzen Vorstellungen und kam dann immer so zu mir her. Ich war 7, die war auch 6 oder 7. Und hat sich dann immer so an mich rangedrückt. Und Mädchen waren doof. In dem Alter. Das weiß ich noch, dass ich habe mir gedacht, ich will jetzt den fucking Zirkus sehen, geh weg.
Ja, aber 6 oder 7 ist noch zu früh für Romanze.
Ja, voll. Also, ja, aber mir war einfach das Mädchen noch mit zu nah.
Ja. Ja, es ist gut, dass du vorweggestellt hast, dass du auch 6 oder 7 warst. Das ist ja eine ganz andere Geschichte.
31 euch.
Ja. Wo wir gerade bei Zirkus sind, das passt ganz gut zu der Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen, die ich mitgebracht habe. Wollen wir die gleich direkt mal machen?
Yes. Soll ich direkt mal klopfen?
Klopfen für die Rubrik, gerne. Ungewöhnliche Todesfälle. Ich würde mal anfangen mit Harry Houdini. Der Name sagte bestimmt was, ne?
Harry, ja, sag mal was. Nee, Houdini, der Zauberer.
Harry Houdini, der Zauberer, deswegen auch Zirkus. Der hat ja auch seine Karriere angefangen als irgendwie Zirkuskünstler, irgendwie Entfesselungskünstler. Einer der bedeutendsten Zauberer aller Zeiten eigentlich.
Aber der war nicht so David Copperfield-mäßig, ich lasse hier einen Zug verschwinden.
Doch, auch.
So war der auch.
Er hat angefangen als Entfesselungskünstler.
Ja, genau, so habe ich den nämlich abgespeichert.
Und er war einer der krassen Entfesselungskünstler aller Zeiten. Aber hat auch so Sachen gemacht, wie hat man Elefanten verschwinden lassen zum Beispiel.
Ah.
Und so ein Zeug. Und er ist aber, also er hat die verrücktesten Stunts gemacht, hat sich irgendwie 6-mal einketten lassen in den Sarg und dann ins Wasser und dann ist er da ausgebrochen.
Ja, so habe ich den nämlich auch abgespeichert, dass der gestorben ist. Ich dachte nämlich, der ist ertrunken, als er sich so bondage-mäßig Fesseln hat lassen.
Nein,
und dann
er hat
so
all diese verrückten Fesselstunts überlebt.
Okay.
Und er hat wirklich verrückte Fesselstunts gemacht. Er hat auch gesagt, es gibt keine Fessel, die mich halten kann, und Leute dazu aufgefordert, ihn irgendwie einzufesseln und so. Und hat wirklich sein Leben riskiert und daran ist er nicht gestorben.
Also das heißt, dass der, das sind ja eigentlich fast schon keine Zaubertricks, wenn ihn andere fesseln, dann weiß er ja einfach nur, wie man sehr gut Knoten aufmacht.
Ja,
und er hat einfach ein Messer dabei gehabt.
Oder er glaubt, er hat sich auch teilweise Schultern auskugeln können und
Alter.
So. Und er ist da wirklich bis ans Extrem gegangen, immer mit seinem Körper. Aber ist nicht daran gestorben.
Okay.
Aber vorweg noch, was ich ganz lustig finde. Houdini, es gibt ja manchmal in der Geschichte der Menschheit so Crossover, so echte Crossover. Mhm. Wo du dann irgendwie Karl der Große hat irgendwie Leif Erikson getroffen oder so.
Ja.
Und das kommt zeitlich überhaupt nicht hin. Aber Houdini hat zum Beispiel eine Freundschaft gehabt mit Sir Arthur Conan Doyle, dem Autoren von Sherlock Holmes.
Ja.
Und Sir Arthur Conan Doyle war ein begeisterter Anhänger der Spiritismusbewegung. Also der hat an so Geister geglaubt und so. Und
das wusste ich nicht.
Aber wenn ab und an mal tagsüber das Licht angegangen ist an den Laternen, hat er sich gedacht, ja, Geister. Und der war
so auch, die Leute in Köln auch geguckt,
ja, ganz genau. Ehrlich.
Exakt so.
Also Conan Doyle war genauso und hatte da Streit mit Houdini, weil der halt auch überzeugt war, du kannst schon zaubern, oder? Und Houdini so, nein, ich bin kein echter Zauberer.
Ach, krass.
Ich kann nicht wirklich zaubern. Die waren Freunde, aber hatten richtig Streit deswegen, weil Sir Arthur Conan Doyle ihm nicht glauben wollte, dass er nicht wirklich zaubern kann.
Das ist interessant.
Das finde ich mega lustig.
Und hat Conan Doyle von Houdini auch irgendwas in den Büchern eingebaut? Überlege ich gerade.
Ich glaube nicht. Und ich finde aber so faszinierend, weil Sherlock Holmes ist ja so auf Logik basiert und auf
Deduktion.
Und dass der Autor dann sagt, also Houdini, du hast mir jetzt erklärt, wie du es machst. Ich glaube immer noch, dass es Zauberei ist.
Ja, eigentlich so eher, was Watson sagen würde. Dann,
ja, ne? Genau. Ja. Wobei, ich weiß nicht, Watson ist, glaube ich, nee, das stimmt nicht, du hast recht. Ich glaube, in Büchern ist Watson extrem dumm.
Sehr dumm.
Weil er ist halt der Stand-in für den Leser.
Dass ja, genau.
Halt, lieber Sherlock, wir sind seit 30 Jahren befreundet, aber kannst du mir noch mal erklären,
ja, genau.
Wie genau unser Mietarrangement ist?
Ja, genau.
Was, warum?
Naja. Das denke ich mir so.
Ich bin jetzt seit 40 Jahren mit dir unterwegs und löse Kriminalfälle, aber kannst du noch genau erklären, warum wir jetzt mit der Polizei reden?
Ja,
ja, lieber Watson, ist es so.
Ja.
Naja. Houdini hatte noch ein Gimmick.
Okay.
Der hat gesagt, mein Körper ist, habe ich so unter Kontrolle. Ich fordere jeden Menschen auf, der will, mir in den Unterleib zu schlagen. Und ich kann durch Anspannen meiner Bauchmuskulatur verhindern, dass es mir irgendwie Schaden zufügt.
What? Das ist wie bei Simpsons mit der Kanonenkugel.
Wie war das mit der Kanonenkugel?
Homer findet irgendwann raus, dass er wahnsinnig viel ab kann am Bauch an Schlägen oder so. Und geht dann mit dem Hallapalooza Festival auf Tour mit der Nummer, dass er sich von der Kanone mit der Kanonenkugel in den Bauch schießen lässt.
Vielleicht ist das davon inspiriert.
Vielleicht ist das
eine Anspielung darauf.
Ja, weil vielleicht.
Genau so war es. Er hat gesagt, schlank mir den Bauch, ich spanne die Bauchmuskulatur an und mir wird nichts passieren.
Ach, also sehr männlich dann schon.
Sehr männlich. Mhm. Und sein Charakter war wohl auch so. Der war wohl sehr. Es kam ja auch die Fakire auf zu der Zeit. Also Houdini hat Ende 1800, Anfang 1900 gelebt. Und zu der Zeit kamen halt diese indischen Fakire, die irgendwie ihre Körper verbiegen konnten und Sachen ausgehalten haben.
Ja, und vor allem auf so Nägelbrettern
sitzen. Und Houdini wollte das nicht auf sich sitzen lassen und hat versucht, dann die immer zu toppen. Und das war Teil davon. Und nach einer Show im Oktober 1926 hat ein Student Houdini aufgesucht, nachdem er halt die Show gesehen hat, in der Garderobe, und meinte, hey, war das ernst gemeint, dass ich dir in den Bauch boxen darf? Und Houdini so, ja, auf jeden Fall.
Und während Houdini, Conor McGregor.
Was? Achso, ja, nee, während Houdini noch quasi geredet hat, also ja, du kannst mir im Bauchbox halt direkt rein.
Oh.
Und Houdini hat halt keine Chance gehabt anzuspannen. Und es war so richtig, ja klar, du kannst mir jetzt. Uff, oh. Und dann, ja, hat gar nicht wehgetan. Und hatte danach starke Bauchschmerzen, aber dachte sich, komm, Houdini, ist egal, oh, du bist der männlichste Mann aller Zeiten, du und hast keine Schmerzen.
Hat irgendeinen Riss wahrscheinlich, ne?
Zwei Tage später ist er an, oder ein paar Tage später ist er dann an einem Blinddarmdurchbruch gestorben.
Ach.
Das heißt, der große Houdini, der irgendwie die verrückteste Instanz der Welt überlebt hat, ist daran gestorben, dass ihn jemand in den Bauch geboxt hat, bevor er anspannen konnte.
Aber das ist auch, finde ich, so ein erstes Mal, muss es ja bei Houdini gegeben haben, wo er sich gedacht hat, nee, jetzt möchte ich bitte mit diesem Seil sehr fest gefesselt werden und dann soll mich jemand in diesen Wassertank werfen.
Vielleicht hatte er starke Schulden bei irgendeiner Mafia und dann haben die in so ein Wasser geschmissen und dann ist er raus und alle so, wow! Oh, Moment. Okay, nochmal. Wow, Houdini, wow. Und dann hat er was eine Show gemacht.
Gab es für den Studenten irgendwelche Konsequenzen? Also wie ist das rechtlich? Weil Houdini hat ja gesagt, du darfst mir in den Bauch boxen.
Ja, also soweit ich weiß, wurde das halt aufgearbeitet. Es gab dann Zeugenberichte, die halt gesagt haben, nee, es war schon so, dass, also war ja auch bekannt. Houdini hat das ja nicht zum ersten Mal gesagt, dass er bei einer Show meinte, box mir in den Bauch. Und es haben ja auch viele Leute schon in den Bauch geboxt. Und ich glaube, es lag nicht nur an diesem Schlag. Also Houdini hatte auch davor schon ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich glaube, seinem Körper ging es einfach nach Jahren der Misshandlung quasi nicht gut.
Aber kann es nicht einfach nur ein Blinddarmdurchbruch gewesen sein?
Ich glaube, der Schlag und
hat
die vehementen Schläge in die Bauchregion hatten dann eine Auswirkung drauf.
Wie oft ich, also es ist eine meiner häufigsten Google-Suchanfragen ist, auf welcher Seite ist der Blinddarm? Wirklich, ohne Scheiß. Sobald mir der Bauch einseitig wehtut, denke ich immer Blinddarm.
Ja, ich muss mir, sobald ich irgendwie ein leichtes Stechen habe, immer noch mal ins Gewissen rufen, welche Seite ist mein Herz? Links oder rechts? Was passiert hier gerade?
Da hat mal ein Arzt zu mir gesagt, wenn das Herz wehtut, ist es zumindest nichts ganz, ganz Schlimmes.
Okay.
Ja, weirde Aussage auch.
Aber ja, vielleicht macht er auch gerade eine sehr schwierige Beziehungsphase durch und will sich selber einreden, Liebeskummer ist gar nicht so schlimm.
Das kann sein.
Ich hatte ja eben erwähnt, dass Houdini mit seinem Freund Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, Streit hatte. Und nicht nur mit ihm. Es kam zu der Zeit diese Spiritismusbewegung auf und er hat sich mit allen gestritten, weil er meint, das ist Unsinn. Und dann hat er vor seinem Tod seiner Ehefrau gesagt Folgendes. Wenn diese Quacksalber kommen und sagen, gib mir Geld und ich kann mit deinem Ehemann im Jenseits reden, weil das war damals ein Riesending, dass so ein Medium gekommen ist und gesagt hat, wir kommunizieren. Hier ist ein Codewort, das nur du und ich kennen. Und wenn er sagt, dein Ehemann ist da, dann frag nach dem Codewort und dann wird klar, ob ich es wirklich bin oder nicht.
Ist das Codewort bekannt?
Es hat nochmal eine lustige Wendung. Also es haben dann natürlich nach dem Tod von Houdini sehr viele Leute gesagt, ich bin Medium, ich kann mit ihm kommunizieren und alle haben halt versagt, weil alle dieses Codewort nicht kannten. War super clever von Houdini.
Ja, richtig gut.
Und dann gab es aber einen, der hat's geknackt. Und es gab einen riesen Aufschrei und dann kam aber raus, dieser Typ, der es geknackt hat, dieses Medium, hat eine Affäre mit der Frau von Houdini.
Oh.
Und die haben sich quasi abgesprochen. Und bis heute treffen sich US-Zauberer und ZaubererInnen, weiß nicht, ob man das gendern kann, egal, jedes Jahr an Houdinis Todestag und versuchen ihn irgendwie eine Botschaft von ihm zu empfangen.
Was war das Codewort?
Das war irgendwie aus einem Song, das war jetzt nichts Krasses. Aber das fand ich schon super lustig von Houdini, dass er so die Schnauze voll hatte von Leuten, die sagen, nee, es gibt auch Leute, die echt zaubern können. So, nein, ich bin der beste Zauberer der Welt. Glaub mir, es ist Training und Tricks. Es hat nichts mit, doch, dass er so angepisst davon war, dass er da dieses Codewort ausgemacht hat. Das finde ich schon sehr lustig.
Es gibt so ein Alter als Kind, wo man so ganz fest immer noch glaubt, dass jemand zaubern kann. Ich habe einen kleinen Neffen und mein Vater hat so einen Zaubertrick, wo er so eine Münze immer aus dem Ohr von dem Neffen rauszaubert. Das ist der älteste Trick der Welt. So. Aber der ist immer fest davon überzeugt. Und das zu sehen, wie fest der davon überzeugt ist, dass mein Dad zaubern kann.
Das ist geil. So geil. Andererseits macht es das ein bisschen weniger wertvoll, wenn man drüber nachdenkt. Weil wenn du wirklich zaubern kannst, dann ist es so, wow, wer hat das gemacht? Ach ja, er kann zaubern. Also ich weiß nicht, wie in der Harry-Potter-Welt zum Beispiel Zauberer ihr Geld verdienen. Wenn die dann so in der Zaubershow sind und alle sitzen im Publikum und denken sich, ja, Bro, wir können das alle. Oh, er hat ein Kaninchen hergezaubert. Das haben wir in der dritten Klasse gelernt.
Aber denkst du denn nicht auch oft, ich weiß nicht, wie es bei Harry Potter ist, aber bei Bibi Blocksberg habe ich mir das regelmäßig gedacht, so, wenn die in irgendwelchen Problemsituationen war, ja, warum hackst du dich nicht einfach
Zauber
raus?
Doch einfach.
Und das Lustige war immer dann, wie die Autoren sich über, also Gründe überlegen mussten, warum sie nicht das jetzt nicht für die Zauberei lösen können.
Das stimmt, also das stimmt. Warum hat sie überhaupt noch Probleme?
Ja.
Wobei dann ja ein Kniff ist, dass die Zauberei selber Probleme schafft. Das war bei Timmy Turner immer so. Auch ein geiles Intro, das ich immer noch auswendig kann aus irgendeinem Grund.
Wie geht die erste Zeile?
Hey Timmy, hey Turner, machst du was aus, mach dir nichts draus. Oh, sie yeah. zaubern dich draus. Es war so schlimm für den kleinen Tim, doch die Zauberelfen helfen ihm. Hokuspokus-Zauberei ist er sorgenfrei, die Elfen helfen ihm. Oh, 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 ey, Cosmo, Cosmo und Wanda. Naja, egal. Jedenfalls hat dann die Zauberei die Konsequenzen daraus, haben immer Probleme für ihn geschaffen. Das fand ich sehr clever. Mhm. Naja, kommen wir zum nächsten Todesfall.
Bitte.
Der ist quellenmäßig nicht so gut belegt. Es ist eher so eine Urban Myth in der Region, die rumgeht und die man da hegt und pflegt. Und ich konnte sie nicht bestätigen, aber weil es so ein Ding ist in der Region, dachte ich, ich trage es dir mal vor. Es gibt nämlich in Lüneburg eine Kirche, ist glaube ich die älteste Kirche in Lüneburg, die St. Johanneskirche. Und die hat einen Turm, der extrem schief ist. Also der Turm ist 108 Meter groß und hoch. Mhm. Und Kirchentürme sind häufig schief, damit die nicht vom Wind umgeweht werden. Aber der ist extrem schief und auch nicht absichtlich extrem schief.
Aber reden wir Pisa-schief oder?
Wir reden schon Pisa-schief.
Okay.
Wir reden schon, oh, lieber nicht in darunter stehen schief.
Also wenn du nicht an Gott glaubst, lieber nicht
hochgehen. Ja, genau. Das ist eher so ein Beweis dafür, als wäre es ein Beweis dafür, dass Gott existiert. Und der Baumeister, der Legende nach, war so unzufrieden damit, dass der Turm so schief wurde, dass der versucht hat, Selbstmord zu begehen.
Mhm.
Und ist dann auf den Kirchturm geklettert.
Auf diesen schiefen Kirchturm.
Ja, und wollte dann da runterspringen. Und ist dann aber, und hier wird es ein bisschen unglaubwürdig, so Assassin's Creed-Style in so einem Heuwagen gelandet und hat überlebt. Ja. Und dachte sich dann, ja gut, wenn ich das überlebe, dann kann Gott nicht wollen, dass ich sterbe. Ist in die Kneipe gegangen, hat sich betrunken, ist dann betrunken ausgerutscht, auf dem Bordsteinpflaster hingeknallt und gestorben. Ja, weiß ich nicht.
Also ich bin ja, ich glaube, wenn nicht an Gott, ne?
Ja.
Aber wenn es den gibt, das ist ein bisschen funny.
Ja, also wenn es den gibt, hat er ziemlich sadistische Art und Weise von Humor, wirklich.
Oh Gott,
naja.
Oh Gott, oh Gott.
Er ist so eine Legende da, fand ich ganz lustig, wollte ich mal vortragen. Shoutout an Lüneburg an der Stelle.
Ich weiß nichts über Lüneburg.
Ja, die haben halt einen sehr schiefen Turm.
Lüneburger Heide.
Ja, das kenne ich auch irgendwoher.
Sind es die Leute in Lüneburg, die nicht an Gott glauben, sind die Lüneburger Heiden.
Oh. Dann kommt jetzt hier der dritte und letzte Todesfall.
Jo.
1834, der schottische Botaniker David Douglas stürzte auf Hawaii in eine Grube, in der sich ein wilder Stier befand. Und dieser trampelte ihn dann zu Tode.
Oh Gott.
Sehr viele Fragen.
Hat er rot getragen?
Also in Hawaii in eine Grube gefallen, ist ja schon mal schlimm genug.
Ja.
Was macht der Stier in dieser Grube? Und stell dir vor, du fällst in die Grube und denkst, oh, das war scheiße, aber immerhin ist hier kein Stier. Und dann hörst du so hinter dir so trampeln.
Ja, das weiß ich. Ich wusste nicht mal, dass es auf Hawaii Stiere gibt. Das ist jetzt nicht so das typische
was man Tier, mit
das
ich da verorte. Verbindet.
Also was mit Hawaii verbinde ich Blumenkränze.
Ja. Ukulelen.
Und ein I, das ich immer vergesse beim Schreiben.
Ja.
Und Kokosnüsse.
Ja.
Aber der Stier sitzt da nicht unbedingt.
Vielleicht war der auch im Urlaub, hatte so 3, 4 so Blumenketten rum. Aber wie, also was hat dieser Stier in dieser Grube gemacht? Ich habe auch da ein bisschen nachher, nicht viel, wahrscheinlich gibt es Antworten.
Mhm.
Aber die zwei Sachen, die ich gelesen habe, waren dann so, ja, man weiß auch nicht so genau, was da los war.
Ja, aber das muss doch jemand aufklären. Oder war 1834 so eine Zeit, wo die einfach gesagt haben, ja komm.
Leute, Harry Houdini hat seine nächste Show.
Ja.
Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Sag einfach.
Das hat die eine Hälfte gesagt und die andere Hälfte hat gesagt, ja, Zauberei.
Zauberei, es war einfach. Oder Harry Houdini hat zu derselben Zeit in London einen Stier verschwinden lassen. Und dann taucht er da in dieser Grube auf. So eine, ja.
Das ist es wahrscheinlich.
Fuck.
Ja, der Stier sich auch gedacht, so, what?
So, und die Leute so, Houdini, wohin verschwinden die Tiere eigentlich, die du, keine Sorge, die haben eine geile Zeit in Hawaii.
Das ist aber eine berechtigte Frage. Zaubern alle Zauberer die Sachen wieder her? Wie war das bei David Copperfield? Hat er den, der hat doch so einen Zugwaggon verschwinden lassen,
ich,
oder?
Ich glaube, der hat doch sogar mal so ein, ich weiß nicht, ob er den Eiffelturm, aber irgendein Wahrzeichen ja, hat
dann,
auch mal
der Eiffelturm, wenn es wäre, wüsstest du es.
Das stimmt natürlich. Aber, und die Frage ist, also teleportieren die oder verschwinden die? Sind die weg? Ja,
sind die weg oder woanders?
Und was heißt denn die? Könnt ihr einen Menschen verschwinden lassen?
Weiß ich nicht.
Also, es sind Trickse, also es ist jetzt auch ein bisschen dumm. Es sind
ja, es ist immer jemand schaltet bei der Kamera auf Stopp und dann schaltet er bei der Kamera wieder auf Play.
Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht hat Houdini den nach Hawaii gezaubert und dann in diese Grube. Und in diese Grube ist dann der Douglas gefallen und wirklich die wildeste Ansammlung von Tieren, Elefanten und sehr viele Tauben.
Ja,
und dann Hasen, ein Stier.
Ganz viele so Tücher.
Ja,
und Aber man weiß nicht mehr darüber, man weiß nicht, wo diese Grube herkommt.
Ich weiß nicht mehr darüber. Okay. Ich weiß nicht genau, ob das geklärt wurde, aber hier stand auch unter mysteriösen Umständen. Ich glaube wirklich, man hat diesen Stier gesehen, man hat den Typen gesehen, diese Grube, und sich gedacht, keine Ahnung, welchen Gag auch immer da Gott gemacht hat, lass uns da jetzt nicht.
Nicht nachfragen.
Nicht nachfragen, einfach ist es so, ist es okay.
Ja, Rest in Power, wie heißt er?
Alle, Rest in Power Houdini, alle. Rest in Power Stier, Rest in Power Architekt der Lüneburger Kirche. Und das war ungewöhnliche Todesfälle.
Wo ich fast gestorben wäre, war wirklich beim Umziehen bei uns in der eigenen
Wohnung. Oh, die Wohnung. Akte müssen wir auch noch öffnen.
Ja, das ist eigentlich eine relativ kurze Akte, aber
du bist in deiner Wohnung umgezogen.
Ja, und zwar, wir haben ja eine Maisonette-Dachgeschosswohnung, ja. Und da wird es ja sehr warm.
Ja.
Und unser Schlafzimmer ist auf der Südseite der Wohnung. Und da knallt halt die Sonne drauf. Also da ist auch kein Stockwerk mehr drüber. Und das ist halt, also wirklich ein Backofen. Und genau gegenüber, wo unser Arbeitszimmer ist, ist es relativ kühl. Halt auf der Nordseite, da kommt halt kaum Sonne hin. Das Fenster in dem Raum im Arbeitszimmer ist viel größer als das Fenster im Schlafzimmer. Das ist halt nur so ein Schacht. Und auf der anderen Seite ist halt so ein richtig großes Fenster.
Also habt ihr quasi einfach nur das Schlafzimmer ins Arbeitszimmer und das Arbeitszimmer ins Schlafzimmer
verlegt? So war es auf dem Papier gedacht.
Habt ihr ein Umzugsunternehmen dafür beauftragt?
Ich war kurz davor.
Das wäre mega lustig. Die dann kommen so, wo muss es hin? 2 Meter nach links.
Darüber, ja. Die Waschmaschine bleibt stehen.
So, was ist mir mal mit einem Taxi passiert? Da war ich in Thailand und kannte mich nicht aus. Hab ein Taxi gerufen, die Adresse gezeigt und der war dann so und ist dann wirklich 10 Meter gefahren, hat mich wieder rausgelassen.
Aber cool von ihm, dass er nicht einmal im Ort rumfährt und dann. Also das
ist eigentlich. Nö, er ist einfach dann auch, also wirklich und angehalten und raus. Und ich habe sehr viel Trinkgeld gegeben, es war mir so peinlich. Aber ungefähr so dann beim Umzugsunternehmen.
Aber echt, also ich war echt kurz davor, ein Umzugsunternehmen zu rufen, weil also der Plan war, und die beiden Zimmer sind ja gegenüber und in der Mitte ist ein Gang. Der Plan war, das Bett vom Schlafzimmer ins Arbeitszimmer, die Schreibtische vom Arbeitszimmer ins Schlafzimmer. Außerdem ist da noch so ein Regal, finden wir schon irgendwie einen
Platz. Ja, einfach wechseln, die Möbel.
Genau. Und dann haben wir angefangen zum Umräumen und haben erstmal einen Schreibtisch raus, auf den Gang. Klar, ja. Weil das Schlafzimmer ist ja noch voll. Außerdem müssen wir da noch die Betten raustragen. Dann haben wir das Regal raus aus dem Arbeitszimmer, auf den Gang, weil das Schlafzimmer ist ja noch voll mit den Betten.
Und dann habt ihr gemerkt, wir kommen nicht mehr durch den Gang.
Genau. Dann war so, fuck. Außerdem ist in diesem Regal, was ich vorhin ja schon beschrieben habe, das an sich ist schon wahnsinnig schwer, aber da stehen noch so Körbe, das ist ein IKEA-Regal, so Körbe, die extra für dieses Regal gemacht sind. Und die sind auch alle voll mit Stuff. Mit Büchern, mit Schuhen, mit richtig schweren Sachen. Das heißt, um dieses Regal bewegen zu können, mussten wir erstmal das leerräumen und haben alle diese Körbe raus.
In den Gang?
Auf den Gang.
Ja.
Und teilweise aber auch auf die Treppe. Wir haben noch so eine Treppe, die hochgeht ins Wohnzimmer, auf die Treppe. Und langsam haben wir gemerkt, so.
Das geht irgendwie das nicht auf.
Irgendwie funktioniert es
nicht. Wir haben zwei Optionen. Wir rufen jetzt ein Umzugsunternehmen oder einen Zauberer.
Oder Brandstiftung. Und dann war es echt irgendwann so. Wir sind nicht mehr vor uns zurückgekommen, haben uns auch selber in diesem Gang eingebaut.
Oh nein.
Gehabt. Und haben dann irgendwann gesagt, so, okay, fuck, jetzt. Wir müssen jetzt irgendwie im Schlafzimmer Platz schaffen, sprich, das Bett muss raus.
Aber ihr hattet also fast schon so eine Situation wie dieser Bergsteiger, der eingeklemmt war und dann irgendwie 7 Tage irgendwie
nicht 127 Stunden.
Ja, genau.
So ähnlich war es. Und wir haben uns angeschrien teilweise und gezofft und haben uns einfach über uns selber geärgert, wie dumm wir sind. Und mein Kopf kam auch nicht damit klar, dieses Problem nicht lösen zu können. Weil wir hätten ja auch noch eine Küche gehabt. Und wenn wir halt clever geplant hätten.
Alles erstmal, in die Küche gepackt.
Und dann haben wir das Bett raus und haben uns dann verkantet, weil der Gang ist dann auch natürlich zu eng. Und im Endeffekt, wir haben, glaube ich, 9 Stunden gebracht, bis wir ein System hatten, wie die Sachen dann in welche Reihenfolge wo reingetragen werden müssen. Und dann haben wir die erste Nacht drin gepennt und ich hatte so Schiss, dass ich am nächsten Morgen aufwache und denke, na, ist eigentlich genau wie drüben oder schlechter. Und
dann schlechter,
ist
das wieder, also muss wieder zurück.
Ja. Aber es ist Gott sei Dank, es ist besser. Aber das war echt, ich dachte, das ist jetzt nicht.
Aber der Moment, wo du dachtest, es muss doch eine einfache Möglichkeit geben. Ich glaube, den Moment gab es in der Steinzeit halt wirklich häufig.
Ja.
Und ich habe auch immer wieder Angst davor, dass es so ein bisschen ist wie damals, als dann es hieß, ey, die 300 Jahre, wo wir Sachen geschoben haben, wir hätten einfach Räder benutzen können.
Ja.
Dass jetzt irgendwas kommt und, ey, wir Trottel, die irgendwie 6000 Jahre, die wir uns Schuhe händisch zugebunden haben, das ging einfach so viel einfacher mit dem Schuhzubinder oder so. Oder dein Umzugsproblem. wo dann in 600 Jahren Leute drüber lachen, damals, als die Leute noch umgezogen sind, wie wir es getragen haben.
Ja, jetzt kann man teleportieren.
Oh, Mann, ey.
Aber es, wirklich, die Lösung wäre einfach, Intelligenz wäre die Lösung gewesen.
Also, wie so häufig.
Einmal kurz drüber nachgedacht,
wie so häufig,
bevor man anfängt und die Sachen da rausschleppt.
Ja, so ein bisschen, wenn man irgendwie einen Boden irgendwie bemalt und dann merkt, oh, scheiße, ich hätte andersrum anfangen müssen, jetzt bin ich eingesperrt.
Bin in so einer Ecke.
Jetzt bin ich in so einer Ecke, fuck. Ja, genau. Das war dumm.
Genau so war's.
Aber ihr habt es jetzt geschafft und es ist auch besser.
Und es ist besser. Und jetzt haben wir halt so ein weirdes Zimmer, was Arbeitszimmer ist. Und da stehen aber die Kleiderschränke noch drin.
Falls ihr euch schnell umziehen müsst während der Arbeit.
Ja, und Belly hat heute zu Hause gearbeitet und hatte so ein Zoom-Meeting. Und ich musste aber rein und musste meine Klamotten holen. Und die Kamera von ihrem Computer, die ist genau auf meinen Kleiderschrank gerichtet. Und jetzt hat so ihre komplette Redaktion gesehen, wie ich mir Boxershorts rausnehme. Und so überleg, nehme ich die Socken oder nehme ich die Socken?
Wie süß.
Ja.
Man sieht ja manchmal so irgendwie Tiere im Hintergrund, Haustiere oder so. Und bei dir ist einfach dann, wie du deine Boxershorts holst.
Das, wie ich Boxershorts
hole. Das ist ja süß.
Ja, aber ich bin froh, dass das erledigt ist.
Wie viele Ordner kommen noch ungefähr?
Sechs bestimmt noch.
Oh, okay.
Bestimmt noch sechs. Also ich habe bestimmt so 13 Ordner.
Oh Gott.
Wo ich bei der Hälfte auch nicht genau weiß. Ich habe so einen Ordner von einer meiner Versicherungen, das ist der hellblaue, der ganz rechts. Da weiß ich nicht, was drin ist. Es kann auch echt sein, dass da nichts drin ist.
Ja, oder halt Sachen, die halt irgendwie so, ich habe einen Ordner mit Urkunden, wo halt teilweise der Malwettbewerb in der dritten Klasse und
was
so
ist,
noch drin
was ist. Was war die Urkunde? Was war deine erste Urkunde, die du gekriegt hast?
Ich glaube, es war Jujutsu. Ich hatte ja sehr lange Zeit Jujutsu gemacht.
Was heißt sehr lange Zeit?
Ich glaube, 6 Jahre.
Echt?
Ja, aber halt von 6 bis irgendwie 12, 13, 14.
Du kannst wahnsinnig gut dich abrollen.
Ja, genau. Man hat auch wirklich nur Verteidigungstaktiken gelernt. Also ich kann sehr gut, mir kann jeder, der will, in den Bauch boxen. Ich steck's weg. Ich kann sehr gut fallen. Ich bin sehr gut im Fallen. Und ich glaube, da hatte ich eine Urkunde für irgendwie Teilnahme bekommen. Mit 6 oder 7. Also ich habe sehr früh so als Kind das gemacht.
Ich habe in der ersten Klasse mal einen Malwettbewerb gewonnen. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe.
Nee, weil du sehr gut rechnen konntest. Sorry.
Mhm. Und ich zeichne immer noch so, wie ich in der ersten Klasse gezeichnet habe. Aber ich habe in der ersten Klasse für erste Klasse recht gut gezeichnet. Und da war der erste Preis, dass der Gewinner oder die Gewinnerin kommt auf das Telefonbuch. Vorne drauf. Also die
Zeichnung Stadt, oder
die wie? Zeichnung kommt aufs Telefonbuch vorne drauf.
Wie süß, was für ein süßer Preis.
Und das gibt also jetzt ein Telefonbuch in Schwandorf von 1991 oder
wo
so.
Wo deine Zeichnung drauf ist.
92, wo meine Zeichnung
was hast du gezeichnet?
Vorne drauf ist. Mich selber beim Spielen, wie ich einen Ball hochwerfe.
Also das ist eine sehr unrealistische Szene.
Ja, realistisch wäre gewesen, wenn ich sehr fest schieße. Da hätten alle gesagt, ja. Ich habe das irgendwann mal auch auf Instagram gepostet. Und das ist eine Zeichnung, die auch sehr viele Fragen aufwirft. Ja. Also da stimmen die Verhältnisse von den Fingern zur Hand selber. Stimmt.
Das finde ich ja ganz faszinierend. Es gibt sogar eine Bezeichnung für diese Art und Weise, wie Kinder Menschen malen. Weil,
schlecht,
aber diese, die nennt man Kopffüßler, weil es gibt wohl eine Phase innerhalb des Kinderlebens, wo man halt Menschen so malt, dass man einen Kopf malt und dann den Körper halt vernachlässigt und an den Kopf direkt die Füße malt, also die Beine und so. Und das ist wohl so weit verbreitet, dass es wirklich also unabhängig voneinander Kinder halt Menschen so malen, dass es eine eigene Bezeichnung hat.
Ach krass. Kopffüßler. Nee, das hatte ich da schon geskippt. Also es ist schon, also ich sag mal, das Kind hat alle Teile.
Ja.
Aber sehr gruselig sieht es aus. Aber es hat gereicht, um diesen Malwettbewerb zu gewinnen. Und ich weiß ja noch, es gab so eine Siegerehrung und die war in der Stadtbibliothek in Schwandorf. Und da waren die Gewinner aufgehangen, wie so Poster, aber gerahmt und so. Das war echt hübsch. Und dann stand ich vor meiner eigenen Zeichnung und neben mir stand eine Mutter mit einem mir fremden Kind von einer anderen Schule. Und die Mutter hatte gesagt, das hat der nie selber gezeichnet. Und ich stand so daneben so,
oh,
what
nein.
The? Ich hab das.
Oh nein.
Ich weiß, es ist.
Aber hast du teilweise auch versucht, dich so neben die Zeichnung zu stellen, dass man das erkennt, dass du das bist und dich drauf anspricht und so?
Ja. Nee, ich war schockiert. Ich bin dann zu meinen Eltern und gesagt, die glauben nicht, dass ich das selber gezeichnet
habe. Das war einer meiner ersten Sketche, die ich jemals geschrieben habe, tatsächlich, war für Knallerfrauen. Mhm. Der Sketch wurde, glaube ich, so nicht genommen, aber ich hatte es so geschrieben, dass das Kind halt den Papa zeichnet und es sieht halt aus wie eine Kinderzeichnung.
Ja.
Also Riesenkopf.
Und dann sieht er aber so aus.
Und dann die Mutter so, wow, fantastisch, super, und ruft dann halt den Vater. Guck mal, dein Sohn hat dich gezeichnet. Dann sieht man den Vater beim Rasenmähen, der so rüberguckt und er sieht genauso aus wie auf der Zeichnung.
Gibt's bei der Lethal Weapon bei dieser Parodie von, oh Gott, wie heißen denn die?
Meinst du, nee,
Lethal Weapon heißen die, Lethal Weapon heißen die Originalfilme, Loaded Weapon heißt die Parodie dazu. Mhm. Und ist auch so eine Action, also Parodie auf so eine Action-Komödie, New York, Polizisten, ja, bla bla bla. Ja. Und da sieht man auch so einen Phantomzeichner, der mit so Knetmasse jemanden modelliert. Das sieht man nur hinten in so einer Szene nebenbei. Und der modelliert ihn so ganz, ganz schlecht. Und später im Film sieht man auch hinten nebenbei, wie der abgeführt wird.
Der mit auch, diesem, so eine Knetmasse, auch so eine Knetmasse, das ist super lustig. Ja, ist vielleicht funny, nicht der originellste Gag. Vielleicht wurde er deswegen auch genommen, nicht genommen.
Ich finde es super Gag.
Oder ich glaube, ich weiß nicht mehr, wofür das war, aber dann Phantomzeichner, der hat das beschrieben bekommt, mhm, sehr lange das malt, sehr lange zeichnet, ja, dann dreht das um und dann ist es so ein Strichmännchen. Ja. Ist er das? Oder so ein kubistisches Bild, so im Picasso-Stil. Ist er das? Wo war das denn nochmal? Naja, egal. Oder
sich selber sehr gut
gezeichnet. Ist er das? Oder ist auch so ein, von dem Menschen, der es beschreibt, ein so Aktbild und dann so auf der Couch liegt und so sehr erotisch. Ist er das?
Like one of your French women.
Ja, er hat auch braune.
Ich finde auch lustig, wenn im ganzen Raum während der Beschreibung von dem Täter auffällt, der Täter ist der Zeichner.
Das war auch Teil davon. Ich weiß nicht mehr, wofür das geschrieben war, aber das war wirklich so eine ganze Reihe an.
Ach, geil.
Wo dann er hatte braune Augen, 1,80 groß, so einen sehr großen Mund und so eine Narbe auf der linken Seite. Ist er das? Und dann so ein Bild von Super Mario. Ich weiß aber nicht mehr, wofür das war. Vielleicht findet man es nochmal. Ich kann mich daran erinnern, das geschrieben zu haben. Apropos Schreiben.
Ja.
Christian,
ja,
du hast ein Buch geschrieben,
das stimmt,
das sehr erfolgreich war und ist. Ich glaube, das ist jetzt immer noch in der Bestsellerliste vertreten und kommt da irgendwie auch nicht mehr runter. Aber es gibt jetzt nochmal einen Twist. Es gibt nochmal eine Neuigkeit zu deinem Buch Man vergisst nicht, wie man schwimmt.
Ja, wer möchte, kann Man vergisst nicht, wie man schwimmt jetzt signiert kaufen. Also ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, ob ich Bücher signieren würde. Und wer will, kann jetzt auf hubersigniert.de
hubersigniert.de
gehen und dann Buch bestellen und das signiere ich dann. Ich mache das zusammen hier mit einer kleinen Kölner Buchhandlung. Die unterstützt man damit auch. Mhm. Also der Gewinn, den kriegen auch die. Und also wer will, ich würde mich wahnsinnig freuen, hubersigniert.de.
Falls jemand eine signierte Ausgabe von Man vergisst nicht, wie man schwimmt haben
möchte. Dann kann man das jetzt
machen. Aber welche Signatur? Deine oder?
Meine.
Okay.
Ich signiere nicht schön. Das muss ich jetzt mal schon dazu sagen.
Also du malst dann so ein
Kind,
wie in der ersten Klasse, einen Ball hochwirft und wo man sich denkt, das hat der Christian nicht selber gemalt.
Ich habe wirklich keine schöne Schrift.
Das ist echt, aber nicht so schlimm.
Es ist echt so. Und ich bin auch beim Signieren immer wahnsinnig aufgeregt. Also ich weiß auch, dass ich muss mich wahnsinnig konzentrieren, meinen Namen richtig zu schreiben.
Ja, also ich weiß auch noch genau, wie ich irgendwann gemerkt habe, das ist jetzt meine Signatur. Ich habe mich halt nie bewusst dazu entschieden, sondern irgendwann war das halt meine Signatur und ist einfach mein Name schnell geschrieben.
Ja, genau, ist auch mein Name schnell geschrieben. Und ich bin manchmal nicht sicher, ob alle Buchstaben drin sind.
Das ist aber, klingt fantastisch. Ich würde aber auch mal eine Aktion machen, wo man, also vielleicht kann man mein nächstes Buch auch signiert kaufen irgendwann, aber halt dann signiert von anderen Leuten, die cooler sind als ich. Das finde ich ganz lustig.
Das ist eine gute Idee.
Das ist dann irgendwie signiert von Tommy Schmidt.
Mein Buch. Das finde ich eine super Idee.
Das war ganz funny. Naja, egal. Wer aber von Christian Huber signiert, Christian Hubers Buch haben möchte, geht auf hubersigniert.de.
Genau.
Und ist das schon dein Highlight der Woche?
Nee, das ist nicht mein Highlight der Woche. Ich habe ein anderes Highlight der Woche.
Dann mache ich die Formalitäten. Liebe Menschen, vielen lieben Dank fürs Hören. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Das hilft uns sehr und freut uns auch immer sehr, wenn ich höre, dass Menschen zu uns neu dazustoßen. Gebt innerlich immer mein Herz auf. Und falls ihr uns unterstützen wollt, lasst so viele Sterne da wie möglich. Bewertet uns positiv. Spread the word. Und wenn ihr Zeit habt und Lust habt, hört gerne auch die Werbung im Podcast. Das hilft uns tatsächlich auch. Ich dachte lange Zeit, das ist egal.
Nein,
hat sich rausgestellt, nein, ist es nicht egal. Das ist überhaupt
nicht egal.
Das bringt uns sehr viel Hilfe.
Ja.
Allen Menschen, denen ich gesagt habe, ja, ach,
mach's. Außerdem geben wir uns echt auch Mühe bei der Werbung.
Ja, finde ich auch. Also, falls ihr den Zeit und den Nerv habt und das nächste Mal Werbung im Podcast kommt,
dann hört es gerne.
Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Hören. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche, wir kriegen ja manchmal Sachen zugeschickt, ne?
Ja.
Manchmal von Firmen, manchmal von Hörerinnen und Hörern. Und ich habe was gekriegt, über was ich mich echt gefreut habe. Und zwar aus dem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es eine Brauerei. Und in dieser Brauerei habe ich schon gespielt, als ich ein kleines Kind war.
Moment, was? In der Brauerei gespielt?
Und zwar ist das ist die Schlossbrauerei Nabeck. Und mein damals bester Freund, hat neben dieser Brauerei gewohnt, direkt daneben. Und wir sind zum Spielen immer auf das Brauereigelände gegangen.
Das ist ja super lustig. Das ist wie die Origin-Story eines Superhelden. Ja, als er ein kleines Kind war, ist er in ein Fass Bier gefallen. Seitdem ist er der Huber-Christian.
Und wir haben da halt immer Verstecken gespielt zwischen diesen ganzen. Also, es ist wirklich ein großes Gelände. Und die Schlossbauerei Nabeck hat mir Gläser geschickt. Von sich. Also, es gibt da so einen Shop und so. Und dann mit dem Emblem drauf und so. Und das war so ein. Dass mir das Herz so richtig aufgegangen
ist. Also wahrscheinlich hast du auch länger nicht mehr an diese Brauerei gedacht.
Und ich denke sehr häufig an die Brauerei.
Okay, du denkst sehr häufig an die Brauerei. Okay, aber ich habe das manchmal, dass wenn ich Dinge sehe oder also generell, dass manche Dinge in mir was auslösen, wo ich merke, wow.
So Flashbacks.
Völlig vergessen, dass das Teil meines Lebens war. Und da habe ich irgendwie dann 5 oder 10 Jahre nicht mehr dran gedacht und plötzlich, ach ja, stimmt, das ist ja eine Core Memory in meinem Leben. Ach ja, ich habe ja damals Frösche getötet. Solche Momente. Solche Momente. Ach ja, stimmt. Die Geschichte übrigens, ich glaube, vor 3 Folgen. Wer sich jetzt da fragt, was da los war. Aber ja, das habe ich häufig, dass ich merke, voll vergessen. Ja. Gerüche haben das auch bei mir häufig, dass das Gerüche stimmt. bei mir Erinnerungen auslösen. Wie zum Beispiel, ich muss mal wieder duschen.
Ja.
Ich habe vergessen zu duschen.
Ja, also ohne Gag, bei Gerüchen habe ich das auch immer, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause durch die, in die Hofeinfahrt komme und meine Mutter hat schon was gekocht, was ich mir vorher gewünscht habe und dann wabert dieser Essensgeruch und Dampf so schon in die Hofeinfahrt, dann habe ich das auch immer richtig krass. Mhm. Und ja, das Gefühl hatte ich jetzt halt so ein bisschen bei der Schlossbrauerei Nabeck und ich habe mich sehr über die Gläser gefreut.
Ja, das ist mein Highlight der Woche. Dann würde ich sagen, das war die Folge. Wir hören uns nächste Woche.
Yes.
Vielen, vielen lieben Dank nochmal fürs Hören und bis nächste Woche. Ciao.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.